Veggie Radio Podcast.
Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit Dr. Med. Christian Heinrich. Es geht um das Buch 15 Entscheidungen, die dein Leben verlängern. Herzlich willkommen, Herr Dr. Heinrich.
Hallo, Herr Kiesewetter. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Warum sind es ausgerechnet 15 Entscheidungen? Hätten es nicht auch 12 oder 10 sein können?
Ja, gerade wo Sie 12 oder 10 sagen, also es gab eine Marketingentscheidung, die war, dass Menschen eher auf ungerade Zahl reagieren. Aha. Und dann hatte ich tatsächlich 14 Entscheidungen und habe dann noch eine 15. dazu getan. Ich bin tatsächlich durch die Recherche auf 14 Entscheidungen gekommen, aber welche ich dazu getan habe, verrate ich nicht.
Okay, also auf dem Buchdeckel steht, stell eine Tomatenpflanze auf dein Fensterbrett. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, naja, das ist ja dann aber doch eine ziemlich einfache Maßnahme, oder?
Genau, das ist eine einfache Maßnahme und genau das ist sozusagen der Punkt von diesem Buch. Ich wollte wirklich Dinge empfehlen, die jeder umsetzen kann und zwar innerhalb von kurzer Zeit oder ohne großen Aufwand. Mhm. Es wird ja, man könnte im Grunde sehr viel machen für Longevity. Ich nehme da immer gern das Beispiel eines Mannes vom Silicon Valley, Brian Johnson, der 6 Stunden am Tag damit verbringt, seine Langlebigkeit zu fördern. Ich glaube, er wird auch länger leben, er lebt super gesund, aber 6 Stunden am Tag investiert er eben da rein. Und ich dachte mir, für ein breites Publikum und für die Leserschaft wäre es schöner, wenn es wirklich was ist. Die Vorgabe war so ein bisschen 5 Minuten, länger sollte es nicht dauern, am Tag vielleicht, aber vielleicht auch manchmal nur in der Woche, dass man solche Entscheidungen hat, die aber auch wissenschaftlich evident sind. Und da gibt es tatsächlich eine Reihe von Dingen, die man tun kann, die gar nicht so aufwendig sind, wie man es meinen würde.
Also ich wollte gerade sagen, also 6 Stunden ist natürlich schon eine ganz schöne Nummer am Tag. Nichts gegen länger leben, das ist wahrscheinlich also für den einen oder anderen dann doch sehr erstrebenswert. Aber ich meine, der Aufwand, den er betreibt, ist ja da schon ziemlich groß, oder?
Genau, der ist ziemlich groß und der nutzt auch sozusagen jeden Hinweis, den man so kriegt. Der schluckt jeden Tag 50 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann mir vorstellen, dass an 4, 5, 6 davon was dran ist. Aber wir wissen halt nicht welche, weil da gibt es sehr wenig Evidenz. Also da gibt es sehr wenig Studien, die wirklich da einen konkreten Zusammenhang belegen. Und deshalb ist es im Grunde sowas wie, ich versuche alles und nehme dann ein bisschen was mit. Aber ich habe eben versucht zu sagen, es gibt wirklich Dinge, die bewiesen sind und die vielleicht nicht das Leben um 10 Jahre verlängern, aber die das Leben auf jeden Fall, also die einen positiven Einfluss auf das längere Leben haben und das auch ermöglichen können.
Ich möchte mal bei der Tomatenpflanze bleiben. Wie verlängert denn die Tomatenpflanze bei mir auf dem Fensterbrett mein Leben?
Ja, das sind über 2 Wege. Ich habe auch immer versucht, Dinge zu finden, die auf mehreren Wegen wirken. Und natürlich hätte ich auch schreiben können, essen Sie regelmäßig Tomaten. Weil Tomaten sind schon so eine gewissermaßen eine Art Superfood, weil die sehr, sehr gesund sind. Vor allem durch einen Wirkstoff, der heißt Lycopin. Der senkt unter anderem den Blutdruck und hat zahlreiche andere positive Effekte. Und der ist im Grunde der Tomatenstoff eigentlich. Den gibt es sonst in wenigen anderen Lebensmitteln. Und wenn man eben regelmäßig Lycopin zu sich nimmt, schützt das ein Stück weit vor Krebs. Natürlich, wie gesagt, das macht einen winzigen Anteil nur, aber wenn man das summiert mit all den anderen Effekten, dann ist das schon, kann das schon signifikant sein. Es schützt vor Krebs, es senkt den Blutdruck, ja, mehrere Millimeter Hg, wenn man täglich eine Tomate isst. Mhm. Und hat eben noch einige andere positive Effekte. Und ich habe jetzt aber gesagt, eben stelle eine Tomatenpflanze auf das Fensterbrett, weil ich gedacht habe, und weil es auch erwiesene, da gibt es auch Studien dazu, dass man bei dieser Tomatenpflanze, wenn man eine Pflanze sieht, dann denkt man nicht nur, ich muss Gemüse essen, sondern denkt, mein Gemüse, meine Pflanze, das ist noch ein positiver Effekt dazu, also psychisch. Also deswegen denke ich, könnte das doppelt wirken.
Also das heißt, man fühlt sich dann wohl, wenn man das sieht.
Genau, so ist es. Man fühlt sich wohl und man denkt, sieht das Gemüse auch nicht mehr als Pflicht an, sondern man sagt, ich habe das ja selbst großgezogen gewissermaßen. Mhm. Auch wenn man natürlich nur einen Bruchteil der Tomaten, die man isst, von der eigenen Tomatenpflanze stammen. Aber man sieht dieses Wachstumseffekt und man sieht das, wie das sozusagen groß wird. Und das kann ich mir vorstellen, hat schon auch noch so eine positive Wirkung.
Ich habe mal gelesen, also gerade speziell bei Tomatenpflanzen, wenn man Tomaten isst, dann sollte man sie, oder sie wirken, glaube ich, noch besser, wenn man sie warm macht irgendwie.
Genau so ist es. Das ist auch eine ganz interessante Sache. Man sagt ja immer, Rohkost ist am gesündesten und in vielerlei Hinsicht trifft das auch zu. Aber gerade bei der Tomate ist es so, dass dieses Lycopin besonders aktiv ist oder besonders freigesetzt wird, wenn es erhitzt wird, die Tomate, und wenn auch noch Fett dabei ist. Also im Grunde eine Tomatensoße mit, also die aus echten Tomaten natürlich besteht, wenig Zucker zugesetzt ist, mit Olivenöl oder mit Öl, das ist eigentlich ideal, um möglichst viel Lycopin aufzunehmen.
Ja, das klingt gut und klingt auch lecker. Und ich tippe mal darauf, es sind also dann doch auch wahrscheinlich die eher einfachen Dinge im Leben, die uns da das Leben ein bisschen verlängern, oder?
Genau so ist es. Im Grunde habe ich so vier übergeordnet vier Dinge identifiziert, auf die es tatsächlich hauptsächlich ankommt. Und das ist einmal der Stress. Der wird häufig, sagt man, ja, Stress kann vorkommen und es ist ja auch in gewissem Grade gesund, dieser Wechsel zwischen Stress und Entspannung. Aber wenn man chronischen Stress hat, dann hat das wirklich enorme negative Auswirkungen, dass man dagegen was macht. Dann habe ich identifiziert den Schlaf, ausreichend Schlaf. Das hängt so ein bisschen mit dem Stress zusammen, dass man ausreichend Schlaf hat. Das ist individuell sehr unterschiedlich, aber ich sage mal so, zwischen 6 bis 8 Stunden wären gut. Und es
Ja.
gibt auch manche Leute, die einfach weniger schlafen.
Macht es dann was, wenn ich jetzt weniger schlafe oder also weil ich es einfach gar nicht brauche?
Also, es ist schon so, dass es gibt manche Leute, die kommen mit 5,5 Stunden gut aus. Weniger ist es aber tatsächlich auf Dauer schon schädlich. Und wir kennen ja alle das, man hat am Wochenende gefeiert und schläft am nächsten Morgen, wenn man vielleicht kleine Kinder hat, wecken die einen morgens. 1, 2, 3, auch 4 Tage mal weniger schlafen ist kein Problem, solange das jetzt einmal im Monat oder zweimal im Monat vorkommt. Aber auf Dauer ist dieser wenige Schlaf doch problematisch. Und gerade in dieser Powerphase des Lebens zwischen 35 und 50, sage ich mal, wo man vielleicht Kinder großzieht, beruflich noch versucht voranzukommen und aber auch noch viel Freizeitleben hat und das auch nicht einschränken möchte, da ist häufig das Risiko da, dass man eben chronisch weniger Schlaf hat.
Ja.
Und das ist dann schon, das lässt die Zellen schneller altern.
Also muss man in dieser Lebensphase, die Sie gerade genannt haben, 35 bis 50, wenn man da jetzt schon auf sich achtet und zum Beispiel diese 15 Entscheidungen in sein Leben mit einbezieht, das bringt es dann was fürs Alter, also auch fürs länger Leben?
Ja, das auf jeden Fall bringt das was. Man muss sagen, so ab 50 ist das besonders bedeutsam, diese Entscheidungen umzusetzen. Der Körper verzeiht so bis 35 sehr, sehr viel, ne?
Ja.
Auch ganz viele negative Sachen. Aber dann so ab 35 bis 50, da sollte man so ein Stück weit schon drauf achten. Und ab 50 ist es eigentlich wichtig, weil dann ist dieses Reparatursystem im Körper nicht mehr ganz so leistungsstark und dann gibt es natürlich Risiken für zahlreiche Erkrankungen, die sich im Laufe der Zeit entwickeln. Und deswegen ist es im Grunde ab 50 besonders wichtig, aber auch schon zwischen 35 und 40 spielt es eine Rolle.
Also ich lese ja auch immer wieder, der Körper heilt sich selber oder hat die Kraft dazu, sich selber zu heilen. Wie sehen Sie das als Mediziner?
Auf jeden Fall, da gibt es ja auch verschiedene Dinge, die da helfen können. Das, was vielleicht auch hier gerade im Veggie-Radio interessant ist, das Fasten zum Beispiel. Das ist, man sagt immer, da gibt es so eine gewisse, ja, Selbstheilungskräfte werden entfaltet oder die Müllabfuhr wird entfaltet, dass der Körper entschlackt. Das stimmt so ein Stück weit, ist natürlich auch kein Wundermittel. Da habe ich zum Beispiel die Entscheidung genannt, einmal 24 Stunden Fasten, eine Ruhepause für den Körper, eine Esspause, weil das ist etwas, was jeder umsetzen kann. Es gibt Leute, die vielleicht auch bei 2 Tagen keine Probleme haben, aber ich denke, bei 3 Tagen nichts essen wird es für die meisten Leute schwierig und da ist es eher so eine umfassendere Sache. Aber ich denke mal, einen Tag, vielleicht auch sogar alle 14 Tage mal nichts essen, das glaube ich, schaffen die meisten und das hat schon enorme Effekte. Denn es ist nämlich so, dass die Autophagie, also dass die Zellen anfangen, wirklich so eine Art interne Müllabfuhr zu aktivieren, die startet schon nach 10 bis 12 Stunden, natürlich sehr, sehr gering, aber wenn man dann noch denen ein paar Stunden gibt, dann hat die eine gewisse Wirkung und das hilft auf jeden Fall, um gewisse Probleme, die sich vielleicht anstauen, zumindest ein Stück weit zu entschärfen.
Ja, das klingt auf alle Fälle sehr gut und ich kann mir gut vorstellen, also wer selber schon mal gefastet hat, der weiß natürlich, je länger, meistens aber dann doch, desto schwieriger. Also 3 Tage, 4 Tage, aber also bei mir war dann zumindest schon mal Schluss. Es gibt Leute, die können das deutlich länger, aber ob das ist es gesund, wenn man zum Beispiel 14 Tage fastet?
14 Tage ist schon sehr lang und ich glaube, das ist tatsächlich sowas, was man nicht einfach mal so einbauen kann. Da muss man vorher so eine Entlastungsphase machen von 3, 4 Tagen, wo man keinen Alkohol trinkt, wenig fettreich isst, um den Körper einfach schon daran zu gewöhnen. Und dann gibt es natürlich 14 Tage Wasserfasten und weil Sie 14 Tage ansprechen, das ist wirklich das Limit eigentlich, wo man wirklich nur Wasser trinkt. Und dann gibt es natürlich mit Gemüsebrühe noch Fasten. Kann man machen und ist auch sicher hilfreich, aber ich glaube schon, diese 24 Stunden Kurzzeitfasten, nenne ich es mal, die haben schon einen Effekt, und der ist auch schon signifikant in Studien gezeigt worden. Das heißt, wenn man damit anfängt, ist schon mal ein erster guter Schritt getan.
Ja, also zum Ausprobieren auf alle Fälle zu empfehlen.
Auf jeden Fall, ja.
Wir haben über die Tomatenpflanze gesprochen. Das ist ja nun jetzt wirklich eine einfache Geschichte. Haben Sie noch mal ein Beispiel aus dem Buch, was ich noch in meinen täglichen Alltag einbauen kann, was also auch relativ einfach zu bewerkstelligen ist?
Ja, ich hatte ja eben gesagt, Stress und Schlaf hatte ich identifiziert von 2 Sachen und dann kommt noch Ernährung hinzu, gesund ernähren natürlich. Das ist, glaube ich, hier für die Hörer besonders interessant auch und ich glaube, da machen sie schon sehr viel richtig, die allermeisten Hörer hier. Und die Bewegung. Und bei der Bewegung habe ich zum Beispiel so eine kleine Sache, Zähne putzen, während auf einem Bein steht. Während man auf einem Bein steht. Das ist natürlich gerade für Leute, die vielleicht schon 60 plus sind, aber auch für jüngere Leute einfach eine tolle Übung, weil es mehrere Dinge auf einmal anspricht. Das Balancierverhalten ist, oder die Balancegefühl wird dadurch gefördert. Und man kann es beim Zähneputzen erledigen, das heißt, es dauert nur 2, 3 Minuten. Vielleicht dann wechseln nach einer Minute aufs andere Bein. Wenn man noch besser ist, kann man auch mal die Augen zumachen. Aber das ist auf jeden Fall eine enorme ein enormer Gewinn, gerade wenn man in dieses Alter reingeht, wo es vielleicht auch mal, wo man auch mal stolpert, manchmal, das ist natürlich erst später bei den meisten Leuten, aber trotzdem, es ist von Anfang an so eine gewisse Körperbeherrschung und Balanceförderung und die könnte mit so einer kleinen Übung oder mit dieser Entscheidung, das beim Zähneputzen so zu machen, es muss ja auch nur einmal am Tag sein, also das einbeinige Zähneputzen könnte da auf jeden Fall helfen.
Das ist jetzt eine tolle Geschichte. Das muss ich jetzt gleich mal ausprobieren heute Abend, auf einem Bein stehen und Zähne putzen, weil das ist ja wirklich eine Geschichte. Ja, das ist easy. Also das kann jetzt auch wirklich jeder, also der auf einem Bein stehen kann, ausprobieren.
Genau, und man kann auch zum Beispiel sagen, ich halte mich erstmal mit einer Hand noch am Waschbecken fest, ne? Und also man muss sich jetzt auch nicht überfordern. Das ist ja die Idee auch, dass es wirklich Sachen sind, wo die Einstiegshürde nicht so hoch sind. Aber ich glaube, wie Sie sagen, das können die meisten Leute gut schaffen, ja.
Nochmal ganz kurz zu dem Menschen, der sich da 6 Stunden am Tag um sein länger Leben kümmert. Ist da
Ja.
nicht wirklich manchmal weniger auch mehr?
Das ist eine gute Frage. Ich sage es mal so, es gibt schon viele Dinge, die man machen kann. Und ich kann mir vorstellen, oder ich habe auch natürlich ich habe ihn auch einmal gesprochen und habe mich auch informiert, wie genau seine Routine aussieht. Das macht er auch ganz offen im Internet. Da ist schon sehr viel sehr optimiert. Aber ich denke mal, wie Sie sagen, weniger ist manchmal mehr. Ich sage mal so, mehr ist manchmal nicht mehr so effektiv. Also zu einem gewissen Grad kann man was machen, aber dann kann man noch so sehr optimieren und es wird einfach, der Effekt hält sich dann in Grenzen. Ich nehme mal zum Beispiel die Schritte. Das heißt ja immer, 10.000 Schritte soll man am Tag machen. Nun gibt es Studien in letzter Zeit, die zeigen, 7.000 Schritte, da ist der Effekt gegenüber 3.500 Schritten, also gegenüber der Hälfte, riesig. Und von 7.000 auf 10.000 gibt es dann kaum noch einen Benefit. Und ich glaube, so ist es bei vielen Dingen, dass man so ein Stück weit, wenn man so eine kleine Sache macht, dann hat man einen großen Effekt. Und je mehr man macht, desto geringer wird dieser Zugewinn dann.
Also, um auch noch mal auf die gesunde Ernährung zurückzukommen, ich erinnere mich, dass meine Großmutter immer gesagt hat, man kann eigentlich alles essen, was man will, aber in Maßen, also nicht halt eben ausufernd.
Ja, das ist auch ein sehr guter Punkt, genau. Das ist genauso ist es eine gute Ernährung heute, mediterrane Ernährungsweise, heißt es ja, ist ideal. Heißt zweimal die Woche weißes Fleisch, Fisch und sonst gemüselastig, obstlastig, bisschen Knoblauch noch, Olivenöl und das ist so die ideale Ernährungsweise. Und leider ist aber die Ernährungsindustrie so dazu ausgelegt, dass sie sagt, wir wollen die Geschmacksnerven vom Menschen kitzeln. Und zwar vor allem durch drei Dinge, das ist Salz, Zucker und Fett. Und wenn man diese drei Dinge zusammennimmt und zu einer gewissen Formel macht, dann ist das nicht etwas, wo wir sagen, ja, schmeckt ganz gut, sondern wo wirklich das Gehirn richtig drauf trainiert wird, ich möchte mehr, mehr, mehr. Ne? Das klassische Thema ist Kartoffelchips beim Essen abends. Und da werden wir so ein Stück weit von der Industrie natürlich ja, an der Nase herumgeführt beziehungsweise verleitet. Und da hilft dann oft die Disziplin gar nicht so viel weiter, weil das einfach wirklich einen wahnsinnigen Effekt hat. Und da ist auch deswegen einer meiner Tipps, wirf drei Dinge aus dem Vorratsschrank weg. Das klingt erstmal so ein bisschen unökologisch, aber wenn man wirklich in seinen Vorratsschrank mal guckt und sagt, ich habe hier drei Dinge, die vielleicht sehr zuckerhaltig sind oder die ich mir mal für besondere Gelegenheiten gekauft habe und dann aber doch am nächsten Tag wieder esse und dann wieder neu kaufe, dass man da wirklich sagt, wenn das die Gelegenheit gar nicht da ist, abends Chips zu essen, dann mache ich es auch nicht. Und das ist vielleicht schon hilfreich.
Ja, das ist also wie mit der Schokolade. Wenn ich keine habe, kann ich keine essen.
Genau so ist es, ja.
Wie sind Sie zu dem Buch gekommen?
Ja,
Oder?
ich habe es schon seit vielen Jahren, schreibe ich über das Thema Gesundheit. Ich habe ja, bin ja Arzt und praktiziere zwar nicht, also bin Wissenschaftsjournalist, aber gerade gesunde Ernährung besonders habe ich auch bei der Zeit also eine Kolumne beziehungsweise so eine Interviewreihe, wo ich immer Ernährungsexperten interviewe. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, es gibt so viele kleine Puzzleteilchen, die alle letztlich auf die Langlebigkeit einzahlen. Und wie wäre es denn, die mal so zusammenzutragen?
Ja.
Und da kam halt die Idee für das Buch. Und dann habe ich noch mal so ein paar Monate recherchiert. Und dann habe ich tatsächlich 14 Dinge gefunden, beziehungsweise 15 jetzt.
Also das Buch ist erschienen bei Stiftung Warentest. Gibt's
Genau.
überall da, wo es Bücher gibt. Und ich muss eine Frage muss ich noch stellen, weil Sie gerade von gesunder Ernährung gesprochen haben. Da wurde von Ihnen die mediterrane Ernährung angesprochen mit weißem Fleisch und weißem Fisch. Was mache ich denn als Veganer? Mache ich es dann trotzdem richtig, wenn ich jetzt keinen Fisch und kein Fleisch esse? Oder muss ich da dann irgendwas dazu tun?
Das war ja lange so eine Vorstellung. Als Vegetarier, sage ich mal, hat man sowieso gar keine Probleme. Das war immer so ein bisschen verbreitet. Ja, die haben nicht genug Eisen und so. Das hat sich ja herausgestellt, dass das Blödsinn ist, ne? Und als Veganer muss man vielleicht auf so Sachen wie Eisen so ein ganz klein bisschen achten. Und gewisse Proteine, da gibt es sehr viele pflanzliche Proteine, aber die sind nicht genauso auf der Wellenlänge, sage ich jetzt mal, die der Mensch direkt verwerten kann. Aber auch da zeigt sich, dass die Benefits von einer veganen und vegetarischen Ernährung sind viel höher, als wenn Leute, die wirklich konsequent nur einmal Fleisch essen, ist in Ordnung, aber die meisten Leute essen dann eben doch häufiger die Woche Fleisch. Und dementsprechend glaube ich, und nach meines Wissens nach muss man da gar auf gar nicht so viel achten, wenn man sich vegetarisch ernährt. Sowieso nicht und vegan auch nicht.
Also früher gab es ja wirklich einmal in der Woche Fleisch und heute ist es ja mindestens siebenmal die Woche.
Genau, ja. Und das ist, die Verfügbarkeit ist sehr hoch, ne, im Supermarkt, die Schwelle ist super niedrig und das hat ja verschiedenste Auswirkungen. Auch im Rahmen der Recherche für mein Buch habe ich auch gesehen, nicht, also zum Beispiel das Mikrobiom, ne, durch regelmäßigen Fleischkonsum, gerade in der Kindheit, wird das ja geprägt. Und wenn man dann den Kindern schon im Grunde jeden Tag Spaghetti Bolognese macht, gefühlt, ne, dann ist das, kann das schon enorme Auswirkungen haben. Und dementsprechend ist eigentlich, muss man sagen, eine sehr fleischlastige Ernährung ist nicht nur nicht mehr zeitgemäß aus ökologischen, nachhaltigen Gründen, sondern auch aus gesundheitlichen Gründen absolut nicht zu empfehlen.
Das war doch jetzt auch ein gutes Schlusswort von Ihnen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Dr. Christian Heinrich, für diese Informationen zu Ihrem aktuellen Buch 15 Entscheidungen, die dein Leben verlängern. Als erstes werden wir jetzt mal eine Tomatenpflanze kaufen und aufs Fensterbrett stellen. Vielen Dank. Ist schon was Neues geplant von Ihnen?
Nee, ist noch nicht geplant, aber ich habe schon so ein paar Ideen und beziehungsweise der Verlag auch und da gucken wir mal, was wir was machen. Diese Sache mit den 15 Entscheidungen, diese Idee ist auf jeden Fall ganz schön, haben wir gemerkt.
Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Also ich finde es sehr spannend und wie wir gerade von Ihnen selber gehört haben, die meisten Dinge sind auch durchaus sehr einfach durchzuführen, um sein Leben zu verlängern. Dr.
Ja, ich habe noch eine kleine Sache.
Gerne.
Tatsächlich, ich habe gedacht, gerade bei Ihren Zuhörern wäre es vielleicht auch ganz schön. Und zwar, einer meiner Empfehlungen ist noch, streichle einen lieben Menschen. Aber einen lieben Menschen ist die Empfehlung. Und ich habe tatsächlich herausgefunden im Gespräch mit einem Neurobiologen, dass es Nervenfasern gibt, die auf eine Berührung reagieren, die ungefähr 3 Zentimeter pro Sekunde ist. Also genau dieses Streicheln, was wir haben. Und die befinden sich an den Rücken, Nacken und Schulterstellen.
Ja.
Also tatsächlich den geliebten Menschen mal streicheln, das ist genau das. Da wird sofort Oxytocin und Dopamin, also Glückshormone, ausgeschüttet. Man denkt immer, dass man streichelt, ja, ist halt so ein Effekt. Aber da habe ich auch gedacht, das ist auf jeden Fall was, was dann wieder gegen den Stress wirkt, Thema Leben verlängern, ne? Und was einfach entspannt. Also das vielleicht nochmal für Ihre Hörer, wenn ich jetzt mitgebe. Streichen Sie einfach mal Ihren Partner am Nacken und am Rücken heute Abend, vielleicht ist es bringt was.
Wunderbar. Das war jetzt ein ganz toller Tipp. Vielen Dank noch einmal und gerne bis zum nächsten Mal. Alles Gute, viel Erfolg fürs Buch. Vielen Dank.
Dankeschön.